Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo, hallo, sagt am Mikrofon und Technik der Stefan aus Berlin. Für unsere Ausgabe am Donnerstag, den 1. Dezember, haben wir folgende Themen für euch recherchiert. Die Volksabstimmung zu Stuttgart 21 hat das Projekt nicht kippen können. Wie mit den zu erwartenden Mehrkosten nun umgegangen werden soll, gleich im ersten Beitrag. Der Klimawandel läuft ungebremst weiter und alle bisherigen Bemühungen, dies zu ändern, sind bisher gescheitert. Wir berichten über den UN-Klimagipfel im südafrikanischen Durban. Der Umgang der Regierung mit antifaschistischen Initiativen ist seit dem Skandal um die Nazi-Terrorzelle wieder ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Wir sprachen mit einer Initiative aus Pirna. Und? Das Schicksal von Flüchtlingen in Deutschland ist unser viertes Thema. Wir schauen nach Erlangen, wo das dortige Ausländeramt jetzt unter massivem Druck steht. In Freiburg unterlegen, im Ländle gewonnen. Gabi Roland, Mitglied des Landtages der SPD, zu den Konsequenzen aus Stuttgart 21 und warum der Kostendeckel von der Bahn gehalten werden soll.
Gabi Roland, die Landtagsabgeordnete hat entsprechend der Mehrheitslinie der SPD vor der Wahl, vor der Abstimmung dazu aufgerufen, gegen das Ausstiegsgesetz aus der Finanzierung zu stimmen. Im Wahlkreis eine klare Niederlage, im Land einen klaren Erfolg des Aufrufes. Der Ministerpräsident hat gesagt, Baurecht gilt und Demonstrationsrecht gilt. Baurecht gilt oft unter der Voraussetzung von 4,5 Milliarden Gesamtkostendeckel. Wird mit gleichem Engagement die Freiburger Landtagsabgeordnete diesen Kostendeckel verteidigen?
Ja, selbstverständlich. Das hat sowohl meine Partei so beschlossen und das haben wir auch im Landtag, also vor meiner Zeit ist beschlossen worden, dass es einen Kostendeckel gibt und daran halten wir uns.
Wenn man jetzt aber Ivo Gönner am Wahlabend gesehen hat, dann kann man vermuten, dass jetzt dieses Stuttgart 21 plus Stresstest doch irgendwo noch mehr Kosten erbringen wird und dass also, wenn jetzt mal das Baurecht ausgeübt wird, diese Mehrkosten trotzdem zum Anschlag gebracht werden sollten.
Ja, das muss der Projektträger wissen. Das ist die Deutsche Bahn. Die muss dann ja erstmal sagen, dass sie mehr Geld braucht. Aber erstmal gilt, die Verträge werden umgesetzt und da steht nichts, dass das Land mehr zahlen will. Und wenn die Stadt Ulm mehr zahlen will, dann ist sie bestimmt von der Bahn herzlich eingeladen.
Also das ist dann auf Kosten von Ulm, muss Ivo dann selbst erledigen.
Ah, nee, ich meine, so geht's ja nicht. Ich meine, man kann ja nicht sagen, wenn das überhaupt noch nicht in einem Vertrag geregelt ist, wie Entscheidungen fallen. Im Vertrag ist geregelt. Wenn es zu Mehrkosten kommt, dann spricht man miteinander. Das heißt aber nicht, dass irgendeiner zahlt.
Auf der anderen Seite haben wir bis jetzt noch kein Großprojekt erlebt, das seine Kosten eingehalten hat und noch kein Großprojekt erlebt, das wegen der Mehrkosten dann abgebrochen worden ist und die Vertragsparteien dann nicht doch zur Kasse gebeten worden sind.
Letzteres stimmt, ja. Ersteres, das Großprojekt Vauban, also die Straßenbahnlinie in Vauban, nach Vauban in Freiburg war 10 Millionen Euro billiger.
Gut, solche Projekte gibt es sicherlich
auch.
Gibt
es auch. Ja, muss man doch der Vollständigkeit halber auch mal sagen.
Ja.
Und warum war das so? Weil die Konjunktur gerade ziemlich im Keller war, die Rohstoffpreise günstig. Und zweitens, weil die Bauleitung sinnvolle Gewerke ausgeschrieben hat, die das dann möglich gemacht haben, dass die Kosten einfach gedrückt werden konnten. Das war ja vernünftig.
Kommen wir aber nochmal zum Zweiten. Bis jetzt haben immer alle Kostenträger dann mehr genommen. Wird also praktisch der energische Kostendeckel oder wird das zu einer weiteren Sollbruchstelle der grün-roten Koalition werden?
Also erstens mal gibt es ja im jetzigen Vertrag auch, also in der Finanzierung, eine Reserve. Die ist relativ hoch. Und es sind schon ein Viertel der Aufträge vergeben worden, genau. Und zwar mit einem Pauschalansatz. Also da kommt nicht mehr dazu. Und das wird sich jetzt weisen, wie das weitergeht. Ich glaube jetzt auch nicht, dass in den nächsten 4,5 Jahren das zu so einer heftigen Diskussion werden wird, dass es da eine konfliktive Situation für die rot-grüne Landesregierung passiert. Und ich bin auch der Auffassung, dass wir jetzt erstmal unsere Arbeit machen und dann wird sich zeigen, was weiter passiert. Ich glaube, in den nächsten 2 Jahren wird sich die grün-rote Koalition so festigen, dass sie überhaupt nichts mehr aus der Bahn werfen kann und dass wir 2016 in einen super guten Wahlkampf gemeinsam gehen werden.
Der Ministerpräsident hat aber auch gleichzeitig gesagt, er will das Demonstrationsrecht garantieren.
Aber sicher, das ist Verfassungsrecht.
Das bin ich auch der Auffassung. Aber die Ausgestaltung durch den Innenminister sieht so aus, dass die Polizei schon Reserveeinheiten bzw. auch Container für Gefangeneneinheiten bereitgestellt hat. Das sieht nicht gerade von polizeilicher Seite aus sehr friedlich aus.
Naja, es kommt ja auch immer darauf an, welche Antwort das ist, auf welche Vorkommnisse. Aber ich denke, man muss jetzt schon auch sagen, die Demonstrationen werden sicherlich in einem gewissen Umfang weitergehen. Das ist ja auch beim Castortransport so,
genau.
Obwohl man da ja auch einen Vertrag einhält und weitergestaltet. Das wird so sein und da muss man natürlich auch Vorbeugung treffen von polizeilicher Seite. Aber es wird im Lande Baden-Württemberg nicht zu einer Konfrontation durch die Polizei geben. Das auf keinen Fall.
Sagt Gabi Rolland.
Aber klar doch.
Landtagsabgeordnete der SPD im Wahlkreis Freiburg 2 und in diesem Wahlkreis zumindest unterlegen mit ihrer Meinung.
Ja, das ist auch okay.
Okay.
Damit kann ich leben.
Gut.
Mit jedem Jahr wird der Klimawandel sichtbarer. Die weltweite Temperatur steigt an und Unwetter häufen sich. Mit dem Kyoto-Protokoll haben sich fast 200 Staaten eigentlich dazu verpflichtet, Maßnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen. So etwa den Treibhausgasausstoß zu verringern. Doch erstens ist das kaum einem Land gelungen und zweitens läuft das Kyoto-Protokoll in einem Jahr aus. Seit Montag dieser Woche läuft im südafrikanischen Durban die 17. Klimakonferenz. Die UNO-Mitgliedstaaten beraten über Maßnahmen zum Klimaschutz. Die vergangenen Klimakonferenzen waren jedoch ohne große Ergebnisse zu Ende gegangen. Und so scheint auch dieses Jahr der Ausgang der Klimakonferenz nicht besonders hoffnungsvoll. Cheyenne Mackay mit einem Bericht über große Ziele und politisches Taktieren.
Die Klimakonferenz in Durban hat erst begonnen. Bis Ende nächster Woche beraten die Teilnehmerstaaten über Maßnahmen gegen den Klimawandel. In der Schweizer Delegation ist auch Patrick Hofstetter. Er ist Klimaexperte bei der Umweltschutzorganisation WWF. Erzählt er über die Eröffnungsrede vom vergangenen Montag, schwingt leichter Sarkasmus mit.
Da hat man noch die Möglichkeit, den Präsidenten zuzuhören und wie dringlich es ist, dieses Klimaproblem zu lösen. Das ist jeweils sehr beruhigend zu sehen, dass das allgemein akzeptiert wird, dass wir ein riesiges Problem haben und nicht recht wissen, wie wir das lösen können.
Nach den Plädoyers für den Klimaschutz wird an der Klimakonferenz in Kleingruppen an verschiedenen Themen gearbeitet. Dort versuche man zu Einzelthemen Lösungen zu suchen, die danach wieder ins Plenum getragen werden. Da wird zum Beispiel darüber diskutiert, wie man das Ziel der Reduktion von Treibhausgasen erreichen kann.
Zum Beispiel die EU hat ja gesagt, dass sie ihre Emissionen um 20% reduzieren will. Jetzt muss man dazu ja wissen, inwiefern die Absorption von CO2 durch Wälder, wie das mitgezählt wird oder nicht, ob das auch berücksichtigt, dass Zertifikate eingekauft und angerechnet werden oder nicht. Das heißt, man muss Klarheit darüber kriegen, was damit genau gemeint ist mit diesem Zielangebot. Das ist jetzt so etwas, was wir im Moment machen, so herauszufinden, was genau diese Offerten der verschiedenen Länder bedeuten, wenn man berücksichtigt, wie das gemeint ist.
Das große Ziel ist damit aber noch lange nicht erreicht, denn eigentlich sollte die Klimakonferenz bis Ende nächste Woche ein Folgeabkommen zum Kyoto-Protokoll beschließen. Dass dieses Ziel wirklich erreicht wird, daran glaubt Patrick Hofstetter vom WWF derzeit noch nicht.
Wenn ich das jetzt heute einschätzen müsste, würde ich sagen, es ist völlig unrealistisch. Wenn man gehört hat, was gesagt wurde von den verschiedenen Verhandlungspartnern, dann sieht man wenig Flexibilität, wenig aufeinander zugehen, weil es braucht ja nicht nur das Verabschieden einer zweiten Verpflichtungsperiode des Kyoto-Protokolls, sondern es braucht auch einen Fahrplan, um ein globales Abkommen etwas später dann zu haben. Und diese Flexibilität, über einen solchen Fahrplan zu sprechen, war bisher sehr klein.
Was auch mit dem Taktieren der Beteiligten der UNO-Klimakonferenz zu tun habe. Denn es gehöre dazu, dass man zu Beginn der Konferenz auf extremen Positionen verharre, um einander dann am letzten Verhandlungstag doch noch entgegenzukommen. Die Umweltschutzorganisation WWF wünscht sich, dass die Klimakonferenz bis im Jahre 2015 ein globales und verbindliches Klimaabkommen beschließt.
Welches die Eckpunkte so gesetzt hat, dass wir die gefährliche Erwärmung um 2 Grad oder mehr verhindern können. Das ist das absolute Ziel des WWF. Wie genau das gemacht wird, ob es dann ein Kyoto-Protokoll gibt, wo ganz viele Länder sich anschließen oder ob es ein neues Abkommen gibt mit einem anderen Namen, das ist weniger relevant für uns. Für uns ist die Substanz wichtig. Das heißt, ob das neue Instrument den Ländern einen klaren Anreiz gibt, bei ihnen zu Hause in den Ländern maximalen Klimaschutz zu betreiben.
Sagt Patrick Hofstetter, Klimaexperte bei der Umweltschutzorganisation WWF. Er ist Teil der Schweizer Delegation bei der Klimakonferenz in Durban. Dass antifaschistische Aufklärung wichtig ist, wird gerade in diesen Zeiten wieder deutlich. AKUBITZ, ein Verein aus Pirna, setzt sich schon seit Jahren mit den Themen Rassismus und Antisemitismus auseinander und organisiert Vorträge, Workshops und weiteres. Radio Korax aus Halle hat mit Steffen von AKUBITZ gesprochen.
Also ich glaube, wenn man das Thema so richtig beleuchten will, muss man ein ganz kleines Stück noch zurückspringen. Und zwar war das im Herbst 2010, als die Ministerin Schröder die Einführung der Klausel angekündigt hat. Dies tat sie übrigens über Twitter, was so ein Stück weit schon zeigt, wie der Umgang auch mit solchen Entscheidungsprozessen aussieht. Die Klausel sollte ja eigentlich erst ab Januar 2011 eingeführt werden, nämlich für Vereine, die demokratiefördernde Projekte über Bundesmittel sozusagen erhalten. Und dann kam es aber dazu, was für alle eher erstaunlich war, dass sagen Sachsen und das Innenministerium in so einem vorauseilenden Gehorsam die Klausel auf den Sächsischen Demokratiepreis angewandt hat. Das war im November 2010. Wir haben das abgelehnt und damit ja, eher zufällig, als dass das geplant war oder dass wir das hätten voraussehen können, einen großen Protest gegen diese Klausel ausgelöst. Was wir immer gesagt haben, sind in der Hauptsache 3 Gründe, dass wir die Klausel damals abgelehnt haben und dass wir den Förderpreis abgelehnt haben. Das ist einmal, dass wir nicht nur wir als Verein, sondern dass sich Initiativen, die demokratiefördernde Projekte anbieten, sich unter einen Generalverdacht gestellt fühlen. So nach dem Motto, wer sowas anbietet, der muss ja irgendwie eine extremistische Tendenz haben, was immer das auch ist. Da kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Das Zweite ist, dass wir gesagt haben, der Bekenntniszwang, also das Verlangen von einer Unterschrift zur FDGO, ist für viele Vereine und Initiativen nicht tragbar. Und das Dritte, was zu dem Zeitpunkt zumindest das Hauptthema war, war der Absatz, wo es darum ging, dass Partnerinnen und Partner sozusagen durch Behörden überprüft werden sollen, was einer Bespitzelung gleichkommt. Und auch das haben wir damals gesagt, dass wir das nicht richtig finden, nicht nur nicht richtig finden, sondern dass wir es auch moralisch falsch finden, denn bei einigen Initiativen betrifft das zum Beispiel ja auch Holocaust-Überlebende. Das wäre bei uns so der Fall gewesen. Und wir sehen das natürlich nicht ein, dass wir Holocaust-Überlebende, die schon mal unter dem Regime oder unter deutschen Geheimdiensten gelitten haben, wieder durch Geheimdienste prüfen lassen, ob sie denn jetzt ins Bild passen oder nicht.
Ja, in deiner letzten Antwort hast du ja schon ein pikantes Detail nochmal genannt, dass also nicht nur die Fördermittelzuwenderer, Projektträger selbst sozusagen erstmal ein Bekenntnis ablegen müssen, sondern auch noch die Projektpartner innerhalb der Projekte sollen überprüft werden und es sind dort teilweise sogar Gutachten von Verfassungsschutzorganisationen sozusagen nötig, um jetzt die in Anführungsstrichen Sauberkeit von Projektpartnern nachzuweisen. Euer Protest, den du angesprochen hast, der hat ja inzwischen bundesweit auch wirklich für Klagen und viel Furore gesorgt. Ich habe gerade gelesen, München wendet also lokal diese Sache nicht an, die Extremismusklausel. Das hat dort die rot-grüne Stadtregierung, hat es also nicht die schwarz-gelbe Bundesvorlage umgesetzt. In Berlin-Spandau wurde einfach die schon bestehende Umsetzung zurückgenommen. Es gibt also hier und dort da Reaktionen. Wie sieht es denn bei euch in der Region aus? Gibt es da zumindest Ansätze, nochmal darüber zu sprechen in der lokalen Anwendung auf die dieser Gesetzesvorlage jetzt nach der Aufdeckung der Mordserie und der Solidaritätsbekundung, die von der Öffentlichkeit her ja jetzt eigentlich zu vernehmen ist?
Ja, also leider trifft das so ein Stück zu, was du gesagt hast, dass es viel und vor allen Dingen in anderen Bundesländern unser Protest, also der bundesweite Protest halt viel bewirkt hat. Es gibt da die Landesregierung in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, die in ihren neuen Koalitionsverträgen erklären, dass sie die Klausel ablehnen und das Weitergeben der Klausel sozusagen ablehnen und sie nicht auf Landesebene umsetzen werden. Aber auf lokaler Ebene sieht es leider schlechter aus. Das liegt aus meiner Sicht vor allen Dingen daran, dass wir hier in Sachsen leben und Sachsen ja nicht nur damals im November 2010 der Vorreiter war für so eine Klausel, sondern ja auch das einzige Bundesland ist, was nochmal eine extra Klausel auf Landesebene eingeführt hat. Das heißt, wir haben es hier, oder Demokratieprojekte haben es in Sachsen sozusagen mit zweierlei Behinderungen zu tun. Erstmal die Förderung oder die Klausel, die Förderung durch das Bundesfamilienministerium steht, und dann nochmal sozusagen eine zweite Klausel, die für die Förderung über das Programm Weltoffener Sachsen steht. Das sind sozusagen nochmal zwei Punkte. Und es ist halt oft so, also es wird halt immer gesagt in Sachsen, dass es darum geht, man nimmt halt den Vorwand zu sagen, es müsse halt die Demokratie geschützt werden mit den Klauseln. Deswegen verstärkt man das nochmal und hat auch nochmal eine eigene Klausel eingeführt. Das finden wir ziemlich problematisch. Ich denke, wenn der Freistaat tatsächlich das Interesse hätte, gegen die Ideologie der Ungleichheit etwas zu unternehmen, dann gibt es in Sachsen deutlich andere Schwerpunkte. Es gibt in Sachsen kein Integrationskonzept für die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften. Und jetzt mit der zunehmenden Kriminalisierung von Antifaschisten werden Grundrechte ohne Ende eingeschränkt, was ja auch juristische Konsequenzen schon hatte.
Wie kann man nun, wenn man mit diesen ganzen Punkten nicht einverstanden ist, wenn man jetzt im Zuge der letzten Ereignisse sagen will, wir wollen, wenn wir schon wenigstens nicht allzu viel tun können, dann wenigstens dafür sorgen, dass Initiativen, die sich stark machen für die Zivilgesellschaft, die sich engagieren gegen Rechtsextremismus, die sich für Demokratie Stärkung einsetzen, wenn man nicht damit einverstanden ist, dass diese Initiativen und Verbände jetzt noch durch so eine Gesetzesvorlage behindert werden, wie kann man dann seinen Protest formulieren und wie kann man konkret eure Vereinsarbeit in Pirna unterstützen?
Ja, im Moment ist das, glaube ich, gar nicht so einfach. Also es gab allerhand politische Diskussionen in verschiedenen Landtagen, es gab auch im Bundestag eine Debatte dazu. Die ganzen Diskussionen haben nichts gebracht. Es gab eine breite Unterstützung, die auch unabhängig sozusagen von zivilgesellschaftlichen Initiativen war. Es gab Unterstützung der großen Wohlfahrtsverbände, es gab Unterstützung des Zentralrates der Juden, des Zentralrates der Muslime, und trotzdem ist sozusagen auf einer politischen Ebene leider nichts bewegt worden. Es gab dann die Gutachten, das sind mittlerweile drei, das unter anderem vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages oder vom Juristischen Dienst des Landtages Sachsen, die beide sagen, die Klausel ist bedenklich, sie behindert die Arbeit und es ist fragwürdig, ob sie überhaupt mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Aber auch das hat sozusagen die Verantwortlichen nicht dazu bewegt, weitere Gedanken um die Klausel zu machen. Also haben wir als Verein jetzt auch gerade leider keine andere Chance gesehen, als juristisch gegen den Unsinn vorzugehen. Wir wollen das nicht hinnehmen, dass an die Rechtsinitiativen behindert werden, und haben deshalb Klage eingereicht. Das war jetzt am 15. November 2011, ist die Klage beim zuständigen Gericht in Dresden eingereicht worden. Das ist nicht das war nicht unsere Lieblingsvariante, aber mit den Voraussetzungen, die ich gerade gesagt habe, sehen wir da die einzige Chance, vielleicht eine juristische Entscheidung zu erreichen. Denn die Einführung der Klausel hat zunehmend zu allerlei Schlechtigkeiten geführt. Das aktuellste Beispiel ist zum Beispiel der Rückzug des Landesjugendpfarramts Sachsen aus dem Arbeitsfeld, weil die auch gesagt haben, sie wollen die Vertrauensbasis zu ihren Partnerinnen nicht länger damit gefährden, dass sie ja diese Bespitzelung annehmen.
Ja, dann werden wir also am Ball bleiben und auch über den weiteren Verlauf der gerichtlichen Entscheidung dazu berichten. Das ist natürlich immer eine sehr langwierige Sache und inzwischen werden Fakten geschaffen, wie zum Beispiel besagten Ausstieg eines Projektpartners, den du eben benannt hast. Gibt es wenigstens etwas Positives zu vermelden aus eurer Region, dass jetzt im Zuge der Ereignisse und der medialen Sensibilisierung etwas mehr Unterstützung oder eine breitere Solidarität zu spüren ist für eure Arbeit? Kannst du uns da noch etwas Positives mit auf den Weg geben?
Ja, das kann ich auf alle Fälle. Wir haben auch von vornherein gesagt, dass wir uns mit der Klausel oder durch diese Klausel nicht unterkriegen lassen wollen. Und ich glaube, auch das hat vor allen Dingen für eine breite Unterstützung gesorgt. Es gibt viele Vereine, die sich mit uns solidarisiert haben. Und das merken wir natürlich auch in der aktuellen Arbeit, dass es viele Vereine, Initiativen gibt, die uns unterstützen. Und wir machen die Arbeit, die wir hier seit jetzt über 10 Jahren im Landkreis machen, auch weiter. Denn wir denken, dass die Arbeit gegen rechts eine Kontinuität und Vertrauen braucht. Dieses Vertrauen haben wir im Landkreis aufgebaut und die Kontinuität wollen wir weiter auch behalten. Wir haben dieses Jahr ähnlich viele Projekte gemacht wie in den letzten Jahren und haben uns da auch mit der Klausel nicht einschränken lassen. Und es ist schön sozusagen, dass wir sehen, dass es genug Vereine, Initiativen, Einzelpersonen gibt, die ja da weiter auf unserer Seite sind und dass das sogar noch zugenommen hat durch die Ablehnung der Klausel.
Das Ausländeramt Erlangen setzt Flüchtlinge massiv unter Druck, reißt Familien auseinander und verwehrt AsylantragstellerInnen ihre Rechte. Das werfen Flüchtlinge und ihre UnterstützerInnen der Ausländerbehörde vor. Am gestrigen Mittwoch haben sie sich mit den Vorwürfen an die Öffentlichkeit gewandt. Ein Mitarbeiter dort arbeite mit allen Tricks, um Flüchtlinge an der Wahrung ihrer Interessen zu hindern, so der Bayerische Flüchtlingsrat und andere Organisationen. Er treffe Ermessensentscheidungen regelmäßig am äußersten rechten Rand. Mehr dazu von Heike Demmel von Radio Z aus Nürnberg.
Bewusste Täuschungen, Abschiebungen um jeden Preis, miese Tricks. Die Vorwürfe des Bayerischen Flüchtlingsrats und anderer Initiativen an der Ausländerbehörde der Stadt Erlangen sind massiv.
Wir haben von ganz vielen Flüchtlingen aus Erlangen dieselbe Situation geschildert gekriegt. Eine harte Ausländerbehörde, die zum Teil mit üblen Tricks arbeitet und alles daran setzt, Flüchtlinge abzuschieben.
Die Kritik richtet sich insbesondere gegen einen städtischen Mitarbeiter, aber auch gegen dessen Vorgesetzte, ohne die diese harte Linie nicht möglich sei. Damit muss Schluss sein, sagen Flüchtlinge, und 3 von ihnen wagten sich deshalb gestern an die Öffentlichkeit und berichteten von ihren leidvollen Erfahrungen mit der Erlanger Ausländerbehörde. Eine von ihnen ist Amina F.
Immer Abschiebung, immer Polizei. Jeden Tag ich mit Angst. Gar nichts nicht schlafen, gar nichts nicht essen.
Amina F. aus Aserbaidschan ist schwer traumatisiert. Sie wurde in ihrer Kindheit entführt und sexuell missbraucht. Seitdem ist sie psychisch krank und hat schon mehrere Selbstmordversuche unternommen. Anne Meyer vom Internationalen Frauencafé Nürnberg, die sie unterstützt.
Sie leidet unter posttraumatische Belastungsstörung, dissoziative Krampfanfälle. Das heißt, sie hat Anfälle, die sehen aus wie ein epileptischer Anfall, wo sie kaum noch Luft kriegt, wo sie sich nicht orientieren kann.
Speziell eindeutiger Mitarbeiter stellt Amina F. laut Meyer als Gefahr für die Sicherheit und Ordnung in Deutschland dar.
Und wirft ihr vor allem vor, dass sie mal geklaut hat. Letztendlich waren es Zigaretten und Babywindeln und Babynahrung, als sie vom Taschengeld auf 0 gekürzt war. Was ihre größte Verurteilung war, war die Wiedereinreise nach der Abschiebung.
Im August 2010 war Amina F. ausgewiesen worden.
Meine Betreuung kommen bei mir verboten. 4 oder 5 Doktor mit mir im Flughafen in Aserbaidschan. Okay, wenn ich nicht krank, warum mit 4, 5 Doktor kommen bei mir?
Dieser Entscheidung aus Erlangen widersprach das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge später. Nach seiner Entscheidung darf Amina F. nicht mehr abgeschoben werden. Auch der Erlanger Ausländer- und Integrationsbeirat und die Ortsgruppe Erlangen von Amnesty International kritisierten gestern öffentlich den fragwürdigen Umgang mit Flüchtlingen. Günter Schiffmann, der Leiter des Bürgeramts, dem die Ausländerbehörde untersteht, weist die Kritik zurück.
Diese Fälle sind ja seit Jahren schon bekannt. Teilweise wurden sie vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof schon überprüft. Auch hausinterne Überprüfungen haben ergeben, dass also der Mitarbeiter auch keinen Handlungsspielraum hatte.
Kein Handlungsspielraum? Das sieht Alexander Thal vom Bayerischen Flüchtlingsrat anders.
Ich sage, er nutzt den Spielraum nicht nur aus bis zum Rand, wo er kann, sondern manchmal geht er drüber.
Zum Beispiel, als Amina F. zum Behandlungszentrum für Folteropfer Exilio fahren wollte, wo ein Fachgutachten über ihre Traumatisierung erstellt werden sollte.
Wenn sie um eine Erlaubnis fragt, damit sie da hinfahren kann, um ein Fachgutachten zu kriegen, das sie in ihrer Situation weiterbringt, diese Reiseerlaubnis abzulehnen und zu verweigern und zu sagen, vorher bringst du mir ein amtsärztliches Attest, mit dem ich dich abschieben kann, was völlig konträr zu ihrem Interesse ist und was ihm überhaupt gar nicht zusteht, dann halte ich das für schlicht rechtswidrig.
Und deshalb gehen nun so viele Organisationen an die Öffentlichkeit und gehen einen speziellen Mitarbeiter und seine Vorgesetzten hart an. Dr. Michael Schöttler von der Erlanger Ortsgruppe von Amnesty International.
Da hatte ich überhaupt keine Chance, mit ihm zu sprechen. Er hat einfach gesagt, ich spreche nur mit dem Anwalt und mit Ihnen spreche ich nicht.
Und José Luis Ortega Llosa, der Vorsitzende des Ausländer- und Integrationsbeirats Erlangen, hat immer wieder Gespräche geführt.
Mit allen Instanzen haben wir schon gesprochen. In diesem konkreten Fall glaube ich, dass es nicht betrifft einen Einzelfall, sondern es betrifft eine Haltung der Stadt Erlangen, die wir verändert sehen wollen.
Auch Ali H. hat seinen Kampf mit der Erlanger Ausländerbehörde ausgefochten. Nach der Ablehnung seines ersten Asylantrags wollte er einen Asylfolgeantrag stellen. Dafür musste er nach Leipzig und dafür brauchte er eine Reiseerlaubnis. Er sollte dafür am Montag vorbeikommen, sagte ihm der zuständige Mitarbeiter der Ausländerbehörde, erinnert Ali H. sich. Es war Freitag.
Zwei Tage später, es war sonntags vom Montag um 3 Uhr Mitternacht, klingelten die Polizeibeamten an die Tür und da waren 4 Polizeibeamten in Uniform und die haben mich sofort mit Handschelle festgenommen und sogar habe ich keine Gelegenheit gehabt, mich anzuziehen. Nur mit einer Unterhose haben sie mich in den Streifenwagen geholt.
Damit konnte Ali H. keinen Asylfolgeantrag mehr stellen und wurde abgeschoben. Günter Schiffmann, Leiter des Bürgeramts Erlangen, dem die Ausländerbehörde untersteht, zu zwangsweisen Abschiebungen.
Im Vorfeld werden die jeweiligen Personen davon informiert und haben natürlich auch die Möglichkeit der Freiwilligenausreise zu einem Zeitpunkt, der noch einigermaßen angenehm für die jeweiligen Betroffenen ist. Ist es nicht der Fall, dann müssen wir eben zu Zwangsmaßnahmen greifen. Das heißt, dass wir die Abschiebung durchführen müssen. Noch dazu, wo wir hier im Auftrag einer Bundesbehörde handeln.
Ali H. wurde 2007 in den Iran abgeschoben. Dort wurde er sofort inhaftiert, gefoltert und ins berüchtigte Evin-Gefängnis gebracht. Doch am Ende, nach jahrelangem Kampf und einer Abschiebung, hatte Ali H. Erfolg. Heute ist er in Deutschland als Flüchtling anerkannt. Die Forderungen des Bayerischen Flüchtlingsrates gehen über die angekündigten Untersuchungen auch durch die Regierung Mittelfranken hinaus. Alexander Thal.
Und wir fordern einfach gemeinsam, dass er nicht mehr in der Ausländerbehörde eingesetzt wird, dass die von ihm bearbeiteten Fälle, insbesondere bei den Abschiebungen, von unabhängigen Experten überprüft werden, dass dafür gesorgt wird, dass solches Fehlverhalten in Erlangen sich nicht mehr wiederholt. Und vor allem als letztes, und das ist mir ganz wichtig, dass Herr Berischas Frau und die 3 Kinder wieder einreisen dürfen.
Florin Berisha floh mit seiner Familie aus dem Kosovo über die Slowakei nach Deutschland. Rein rechtlich hätte er deshalb in der Slowakei Asyl beantragen müssen. Deshalb sollte die Familie dorthin abgeschoben werden. Am 3. Juli 2011 lief die Frist für eine Abschiebung ab. Genau in dieser Nacht kam die Polizei zur Abschiebung. Doch Florin Berisha war nicht zu Hause. Rechtsanwalt Rainer Frisch, der ihn vertritt.
Es war also bekannt für die Ausländerbehörde, die Abschiebung vollzog, dass nur die Ehefrau und die 3 Kinder da sind und dass der Ehemann nicht mit abgeschoben werden konnte. Es wurde also in Kauf genommen, dass die Familie auseinandergerissen wurde.
Unter Tränen berichtete Florin Berisha, wie schlecht es seinen Kindern gehe. Doch nun kann Berisha nicht in die Slowakei, seine Familie nicht zu ihm. Familien auseinanderreißen, Abschiebungen um jeden Preis täuschen, tricksen. Die Vorwürfe gegen Erlangens Ausländerbehörde gehen weit. Der Bayerische Flüchtlingsrat fordert weiter.
Die Stadt Erlangen soll sich beim Bundesamt dafür einsetzen, dass die Frau und die drei Kinder aber schnellstmöglich wieder zurückgeholt werden.
Das war das ZIPFM vom Donnerstag, den 1. Dezember. Tschüss und ciao, sagt am Mikrofon und Technik der Stefan aus Berlin.